Alles ist fahrbar. Der Mountainbike Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich bin der Host dieses Podcasts und heute geht es um das Thema ABS. Und zu diesem Thema habe ich einen Experten eingeladen, das ist der Stefan Schnie. Stefan, stell dich doch einfach mal unseren Hörern vor.
Ja, hallo Christian, vielen Dank. Genau, wie du schon sagst, Stefan Schnie mein Name und der eine oder andere kennt mich sicherlich als Trailer. War viele Jahre lang deutsche Spitze, Weltspitze, eben als Fahrradtrailer. Und mir war relativ schnell klar, dass das Fahrrad meine große Leidenschaft ist und dass ich da auch gerne Geld mit verdienen möchte, also Profi werden möchte. Und es ging als Fahrradtrailer derzeit in allererster Linie über Sponsoren, aber in allererster Linie über Trailshows. Und im Laufe der Zeit habe ich aber dann gesehen, okay, geht ganz gut. Aber es waren eben noch nicht Zeiten von Danny McEskill und Co. Ich muss mich breiter aufstellen. Also kam das Mountainbike ins Spiel. Und dann bin ich eben als vom Trailer aufs Mountainbike gegangen, habe die Fahrtechnik aufs Mountainbike quasi übersetzt, habe Fahrtechnik und Guiding gemacht, insbesondere auch in Urlaubsdestinationen auf der Insel La Palma. Da habe ich dann irgendwann mal den CEO von Bosch E-Bike Systems kennengelernt, den Klaus Fleischer. Und auf dem Wege bin ich dann quasi ans E-Bike und so letzten Endes dann auch zum ABS gekommen.
So ist es ja vom E-Bike. Ich meine, wir kennen alle irgendwie mittlerweile, hat sich auch bei den Skeptikern in der Mountainbike-Welt bis zu denen rumgesprochen, dass es Mountainbikes mit Motoren gibt und jeder hat eine Meinung dazu, wie auch immer sie ausfallen mag. Nur ist es aber ja trotzdem noch vom Mountainbike mit einem Motor, das E-Mountainbike, ja immer noch ein Weg zum Thema ABS, was wir ja so überwiegend eigentlich aus der, sag ich mal, aus dem Straßenverkehr kennen. Wofür braucht man das denn eigentlich mal ganz platt gefragt?
Du, ich hole noch mal gerade ein bisschen weiter aus. Ich erkläre das noch mal ganz kurz, wie die Schritte so zustande gekommen sind. Also gehen wir noch mal zurück nach La Palma zum Klaus Fleischer, mit dem ich mich da gut verstanden habe, und er hat dann irgendwann gesagt, dass er eben bei Bosch ist, und dann habe ich gedacht, wow, ich als Trailer, ich habe doch ungeahnt neue Möglichkeiten, mitten im E-Bike irgendwo hochzufahren. Das muss ich ausprobieren. Und dann habe ich mich irgendwann mit dem Klaus Fleischer in Stuttgart getroffen. Also wir sprechen hier von etwa 2013, ist schon eine ganze Zeit her. Und dann sind wir zusammen wie die Kinder mit unseren E-Mountainbikes, damals noch Bosch Generation 1, also Motor Generation 1, spielen gegangen. Und es war so eine es war eine unglaublich fantastische Zeit, weil es taten sich neue Horizonte auf, was man jetzt mit dem Fahrrad machen kann. Neue Wege fahren, neue Fahrtechnik. Dann ging es auch gleich, Mensch, du, der Motor, der ist zwar ganz nett, aber da müssen wir noch ein bisschen was dran machen. Und dann hat der Klaus Fleischer mich dann eingebettet in die ganze Entwicklungsgeschichte. Dann war ich so das erste Gesicht mit der Kampagne Appleflow, die haben wir zusammen ins Leben gerufen. Und dann sind wir in die Details vom Motor gegangen, und dann gab es den ersten CX-Motor und dann gab es den EMTB-Modus, den wir in allen feinsten Details ausgeklügelt haben. Und dann hatte Bosch zu dem Zeitpunkt, weil ich mich dann schon in der Entwicklung und als Testfahrer da bemüht habe und bemühen durfte, noch ein weiteres Projekt, und das ging eben übers Thema Bremsen. Und da wurde ich dann auch quasi mit an Bord geholt. Und durfte dann spielen und mitentwickeln. Das war auch eine sehr, sehr interessante Zeit. Und so kam ich quasi übers E-Mountainbike zum ABS. Und als Trailer ist halt auch das Thema Bremsen eigentlich ein ganz dankbares Thema.
Ja, ich wollte gerade sagen, also die Trailer sind ja eigentlich die, wenn man jetzt mal so sich überlegt, was macht derjenige auf seinem Trailbike? Eigentlich ist ja Bremsen das Thema schlechthin für einen Trailer, weil der hüpft irgendwie auf dem Hinterrad, auf dem Vorderrad, auf beiden, springt irgendwo hoch. Deshalb irgendwie umso kurioser, dass man sich eigentlich gerade einen Trailer zum Thema ABS-Bremstechnik ins Haus holt, sag ich mal so.
Ja, das ist überhaupt nicht kurios, weil du musst eben auch als Trailer jedes Detail wissen und kennen, was das Thema Bremsen betrifft, ja. Wenn du jetzt von einem Stein auf den anderen hüpfst, dann ist es das Wichtige, dass die Bremse einfach nur zumachst. Wenn du jetzt aber einen rutschigen Abhang runterfährst, dann musst du lernen, deine Bremsen zu dosieren. Und jetzt überleg mal an der Zeit, aus der ich komme, da gab es noch keine Scheibenbremsen. Ja, da hatten wir noch die Magura HS33 und geflexte Felgenflanken. Jetzt musste man mit einem unglaublichen Bremsgefühl irgendwo runterfahren und musste zusehen, dass das Vorderrad nicht blockiert, dass man minimalen Bremsweg hat und dieses Gefühl haben für, wie bremse ich, was ist das Feedback vom Untergrund, und das in allen möglichen Facetten. Und das ist dann quasi mit der Scheibenbremse nochmal in eine neue Dimension gegangen, weil man dann ganz neue Bremskräfte hatte und neue Dosierungsmöglichkeiten hatte. Aber du hast es also quasi, oder ich habe es, oder die Trailer haben es von der Pike auf gelernt, mit der Bremse ganz filigran und ganz detailliert umzugehen.
Stimmt das, dass ihr in deinem Magura HS33 so ein Y-Stück immer eingebaut habt oben, damit der Ölfluss auf beide Kolben gleichzeitig geht, weil ja immer so ein bisschen das Thema war, der kommt beim einen an und wird dann erst zum anderen rübergeleitet?
Ja, das gab es, weil das tatsächlich so, dass der eine Kolben ein bisschen früher rausgekommen ist als der andere. Aber ganz ehrlich, retroperspektiv hat das eigentlich den Braten nicht fett gemacht, ob der eine ein bisschen schneller oder langsamer kam. Aber das gab es dann tatsächlich, oder sind die Leitungen dann über irgendwelche Brake Booster noch gelegt worden, sodass man es dann schön verteilen konnte. Es sah super schön aus, aber war technologisch jetzt nicht ganz wichtig, finde ich.
War nur so eine spannende Frage, weil ich habe immer noch an meinem Trekkingrad eine HS33 und das großartige Bremse. Aber anderes Thema, wir schweifen ab. Trotzdem noch meine Frage, wofür braucht man am E-Mountainbike ein ABS? Was würdest du sagen, wenn du es jetzt in drei Sätzen zusammenfassen müsstest oder drei Punkte? Was sind die drei wichtigsten Punkte? Wofür braucht man das?
Generell, wenn ich Fahrrad fahre, möchte ich Sicherheit haben. Ich möchte sicher bremsen. Ich möchte nicht, dass mein Vorderrad wegrutscht. Ich möchte auf keinen Fall über den Lenker gehen. Und ich möchte dabei möglichst ohne Überforderung unterwegs sein. Ich möchte ganz frei meine Fahrradfreiheit genießen. Je weniger ich überfordert bin, desto mehr bin ich im Flow, und Flow ist das, nach dem eigentlich jeder sucht, jeder Fahrradfahrer sowieso, und Bosch ist ja die Flow Company, ne?
Jetzt mal für alle, die sich das irgendwie, also ich glaube, die wenigsten haben es selbst schon ausprobiert, die hier zuhören. Wie funktioniert das System, also jetzt nicht technisch, sondern wie ist es im Fahrgefühl? Ist es wirklich so, du kannst einfach komplett reingreifen und dein Rad wird so abgebremst, dass es eben einfach nicht wegrutscht? Oder was tut es? Was fühle ich, wenn ich da reinpacke?
Am besten, du stellst dir eine totale Schreckbremsung vor. Damit fängt man eigentlich an, um sich an das System ranzutasten. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem ABS-geregelten Fahrrad fahre und es springt mir ein Hund vors Vorderrad und ich erschrecke mich und ziehe beide Bremsen gleichzeitig, dann wird es einfach dazu führen, dass ich komplett stabil, ohne auch nur den geringsten Ansatz eines Gefühles vorne wegrutschen zu können oder dass mein Hinterrad hochkommt und ich mich überschlage, zum Stehen komme, und das mit einem Bremsweg, der erstaunlich kurz ist.
Okay, das heißt, es erspart mir den Bunnyhop, den ich sonst gemacht hätte, wenn der Hund auf den Weg gesprungen wäre, weil das beim E-Bike ja auch nicht so einfach ist. Das ist ja eine schwere Kiste in der Regel.
Der Bunnyhop hätte ja nicht gereicht, das wird ja nur für den Hasen reichen, ja. Der hätte den Doggyhop machen müssen.
Ja, genau, das stimmt. Das gibt's auch nur für E-Bikes bislang?
Ja, das Ganze gibt's nur für E-Bikes. Und vielleicht muss man so ein bisschen mal in die Geschichte abtauchen. Wir haben ja jetzt mittlerweile ABS Generation 2. Ja, das ist ja das Thema, wo wir auch heute hauptsächlich drüber reden. ABS Generation 2. Das erste Mal auch an einem Mountainbike, an einem E-Mountainbike, weil wir brauchen einfach eine Batterie, damit die Regelung stattfinden kann. Aber der Urgedanke, der kam ja über ABS Generation 1. Und ABS Generation 1 ist natürlich der Bosch-Gedanke. Das, was schon mal passiert ist am Auto und was schon mal passiert ist am Motorrad und was quasi da die Fahrphysik für alle massentauglich gemacht hat, jetzt irgendwie aufs Fahrrad runterzubrechen. Und da war im ersten Moment gar nicht der Gedanke ans Mountainbike gerichtet, sondern da war das für City-Tracking, genau, ABS Generation 1 war an City-Tracking-Fahrer gerichtet, um eben maximale Stabilität und Abheberegelung zu erreichen. Da kommt das dann eigentlich her.
Und trotzdem die Frage, Strom kriegt man ja auch an ein Nicht-E-Bike dran. Gibt es das auch oder ist geplant, dass es das auch fürs Analogfahrrad ohne Motor gibt?
Ja, solche Gedanken werden immer mal wieder rangetragen, aber höchstwahrscheinlich wird das keinen Sinn machen, weil ein Großteil der Fahrräder und gerade der neuen Fahrräder, die jetzt verkauft werden, sind E-Bikes, also wird sich erstmal da wohl auf E-Bikes beschränkt werden.
Wie hat das denn angefangen? Also wie muss man sich das vorstellen mit den ersten Entwicklungsprototypen? Wie ist der Weg vom ABS ans Mountainbike? Wie hat der stattgefunden?
Ja, total spannende Geschichte gewesen. Also als ich da mitspielen durfte und angefangen habe mitzuspielen, da steckte das ganze Konzept tatsächlich in den Kinderschuhen und da wurden erstmal Grenzwerte gesetzt. Man musste erstmal schauen, was kann eigentlich so ein System, wo muss man welche Grenzwerte setzen. Und dann sind wir mit den Ingenieuren unterwegs gewesen und haben versucht, was passiert denn bei einer Bremsung auf Asphalt, was passiert bei einer Bremsung auf Schotter, was passiert bei den Übergängen Schotter, Asphalt, Asphalt, Schotter etc. Und da war sich ja noch keiner so richtig 100% im Klaren, was so ein System am Limit dann bringt. Und deswegen komme ich jetzt quasi als Testfahrer dann auch noch mit ins Spiel, weil irgendeinen Mutigen haben sie ja gebraucht, der dann die Grenzwerte dann auslotet und ausgefahren ist. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt auch noch nicht ganz genau, wo diese Reise hingeht, sondern ich habe mich da auch langsam rangetastet. Und ich erinnere mich an eine Situation. Ich weiß, wir sind so eine ewig steile Teerstraße runtergefahren und wahrscheinlich zwischen 45 und 55 km/h. Und nachdem ich schon ungefähr wusste, welches Potenzial das hat, habe ich gesagt zu dem Ingenieur, der mit mir mitgefahren ist. Ich sage, weißt du was, ich mach's jetzt. Ich zähle bis drei, schließe meine Augen, ziehe beide Bremsen und guck, was passiert. Und dann habe ich den Anker gesetzt und bin dann mit einem kurzen Bremsweg sicher zum Stehen gekommen. Und das war der Moment, wo es bei mir Klick gemacht hat. Ich gedacht, wow, das wird auf jeden Fall, das wird das Fahrrad verändern. Das ist eine neue Evolutionsstufe und absoluter Augenöffner.
Aber da hast du Augenöffner wahrscheinlich vorher dir auch ordentlich Schutzkleidung angezogen, oder? Das wirst du.
Ja, ordentlich Schutzkleidung. Ich schätze mal, dass die ordentliche Erwartung an die Schutzkleidung in so einer Situation noch ein bisschen höher gewesen wäre. Am besten mit einer Motorradvollkutte oder sonst was, habe ich in dem Moment tatsächlich nicht gemacht, weil ich wirklich schon so ein Vertrauen in die ganze Geschichte gehabt habe. Hat sehr ausgezahlt, hat funktioniert.
Ich glaube, ich hätte Full Protection, Full Face Helm und so weiter mir erstmal aufgesetzt, bevor ich da so reingreife. Aber bei mir ist es ja auch so, ich fahre aktuell eine Magura MT7 Pro, die hat noch nicht mal einen verstellbaren Druckpunkt. Das ist ein solcher Anker, wenn man da einfach mal volle Suppe reingreift, dann ist auf jeden Fall, macht man da einen Langstreckenflug, würde ich das mal nennen. Ja.
Ja,
und das ist dann genau. Wirklich so, du greifst da rein und das Ding macht das, was es beim Auto quasi auch macht. Es hält dich am Boden und hat einen relativ kurzen Bremsweg, bringt dich dann zum Stehen, ohne dass du den Asphalt küssen musst.
Genau. Je nachdem, was da eben für eine Applikation drauf ist. Also Sicherheit steht an allererster Stelle. Und die Regelung ist so, dass je nachdem, wie viel Schlupf zugelassen wird, je weniger Schlupf zugelassen wird, desto länger werden Bremswege, die aber immer noch viel kürzer sind, als die meisten in der Streckbremsung realisieren können. Das ist das eine, ich rutsche mit dem Vorderrad nicht weg und das Hinterrad, diese Hinterradabberegelung funktioniert auch so, dass ich nicht über den Lenker gehen kann. Das ist schon fast spooky, wie der Engel in deinem Genick dir da das Leben rettet. Das ist echt irre.
Was ist denn genau Schlupf? Also heißt das, der Reifen radiert und rutscht oder was bedeutet das genau?
Das kannst du dir am besten vorstellen auf Schotter. Wenn du mit deiner Magura MT7 fährst und fährst beispielsweise jetzt mal im Sitzen und ziehst einfach nur blind die Vorderradbremse, dann wird das Vorderrad sofort blockieren. Und in dem Moment, wo das Vorderrad blockiert, hast du natürlich maximalen Schlupf, es rutscht weg. Aber dieser Schlupf, der passiert schon viel, viel, viel früher. Mhm. Da sag ich dir gleich noch was dazu, wenn wir on Detail in die Technologie von ABS Generation 2 gehen. Aber vielleicht darf ich an dieser Stelle noch eine andere Charakteristik erwähnen,
zum Thema. Ja, gleich. Ich habe noch eine Frage vorneweg, und zwar, du hast von Grenzwerten gesprochen. Um was für Grenzwerte geht's denn da? Also maximale Verzögerung von 50 auf 0 in so und so viel Sekunden, oder in was für welche Werte sind das, die da erhoben werden, um diese Grenzwerte festzustellen?
Also mit Grenzwerten meine ich einfach, wenn man fährt und in verschiedenen Positionen auf dem Bike, ab wann kommt denn jetzt das Hinterrad hoch, oder ab wann würde jetzt in der Mittelposition auf dem Fahrrad das Vorderrad eine Tendenz zeigen, dass es wegrutschen möchte. Dass man sich da einfach rantastet, dass man das System dann versteht und da dann entsprechend die Grenzwerte setzt. Und aufgrund dieser Grenzwerte kannst du dann sagen, alles klar, ich appliziere jetzt oder programmiere jetzt so ein Algorithmus, so ein System so, dass es, egal was passiert, immer sicher zum Stehen kommt. Und das muss man eben erstmal verstehen.
Mhm. Okay. Und du wolltest noch, ja?
Genau, ich wollte noch sagen, warum ABS am Fahrrad eine besondere Herausforderung ist für die Ingenieure. Wenn du jetzt mal davon ausgehst, wir haben eben von Hinterrad-Abheberegelung gesprochen. Du hast ja mit dem Auto überhaupt gar keine Gefahr, dass du dich nach vorne überschlägst. Ja, der Schwerpunkt ist so niedrig, dass es also unmöglich ist. Das heißt, dieser Faktor, der ist quasi in der Programmierung zu vernachlässigen. Und beim Motorrad ist es auch ähnlich, ne? Beim Motorrad haben wir vom Gesamtsystemgewicht ist der gesamte Schwerpunkt ziemlich tief, so dass selbst bei einer Schreckbremsung die Wahrscheinlichkeit, dass du abrupt einfach mal schnell über den Lenker gehst, relativ unwahrscheinlich ist, aber natürlich schon wahrscheinlicher als beim Auto. Aber beim Fahrrad.
Außerdem kannst du beim Auto ja auch nicht die Vorderbremse getrennt ansprechen, ne?
Das kommt noch dazu, also, ne? Da ist das automatisch über vorne und hinten geregelt, bremst physikalisch so, dass natürlich die meisten Bremskräfte über die Vorderradbremse genommen werden und weniger über die Hinterradbremse. Das musst du als Fahrradfahrer dann alles selber machen. Und als Fahrradfahrer, guck mal, nehmen wir jetzt mal so ein E-Bike, das wiegt, sagen wir, 20, 25 Kilo. Der Fahrer wiegt 80 Kilo, 100 Kilo. Selbst wenn er nur 60 wiegt und im Stehen fährt, dann ist der Schwerpunkt ja sowas von relativ hoch. Und wenn der dann unkoordiniert die Vorderradbremse zieht, dann ist natürlich diese Neigung, dass das Hinterrad kommt, die ist natürlich sofort da. Kennt ja jeder. Ich meine, das hat sich wird viele Leute schon mal überschlagen. Und viele Unfälle basieren ja genau auf diesem Problem der falschen Nutzung der Vorderradbremse.
Mhm. Und bei dem ABS-System ist es aber trotzdem so, dass man weiterhin vordere und hintere Bremse getrennt ansprechen kann.
Ganz normal, man bremst ganz normal, man hat seine Vorderradbremse und man hat seine Hinterradbremse. Die Regelung, die ABS-Regelung hingegen, die findet nur am Vorderrad statt. Es ist man nennt das ein sogenanntes Einkanalsystem. Also da, wo was passiert, da, wo was passiert, das nur quasi an der Vorderradbremse. Regeltechnisch. Kommen wir aber gleich im Detail sicher auch nochmal zu.
Können wir gerne machen. Also, was sind denn die haupttechnischen Bestandteile dieses Systems? Du hast schon das Thema Hinterrad abheben genannt. Da wird es irgendwie um Neigungssensor gehen oder etwas in der Art?
Tatsächlich nicht. Tatsächlich funktioniert das nicht mit dem Neigungssensor. Was hältst du davon, wenn ich einfach mal von vorne anfange und das ganze System peu à peu erkläre?
Go for it.
Super. Also am Anfang eines jeden Systems steht natürlich die Basisbremse. Ja, so wie deine Marua MT7 deine Basisbremse ist, habe ich auch am E-Bike ABS eine Basisbremse. Und diese Basisbremskomponenten, die müssen ausgelegt werden. Das heißt, in Zusammenarbeit auch mit Magura, die ja ganz viel Erfahrung haben mit Motorrad-ABS-Systemen, wurde dann ein solides ABS-System entwickelt. Und die besondere Entwicklung ist der Bremshebel, also der Bremsgeber. Das heißt, das Magura MTC-Bremsgeber. Und der zeichnet sich dadurch aus, dass er mehr Flüssigkeit zur Verfügung stellt. Das heißt, das Depot ist größer als beispielsweise bei der MT7 oder MT5 Bremshebel. Und der Hebel wird dann kombiniert, jetzt bei meinem Mountainbike ABS Generation 2 mit einer MT5 Bremszange, Vierkolbensystem, und mit Bremsscheiben, je nach Gusto. Ja? Also ich muss natürlich auch gucken, welche Bremsscheibe macht für mich Sinn. Wenn ich hardcore im Gelände unterwegs bin, eben als Mountainbiker, dann macht es sicherlich Sinn, eine 220er Scheibe am Vorderrad zu montieren und eine 200er oder minimal eine 180er am Hinterrad. Und mit dieser Basisbremskombination kriege ich schon mal grundsätzlich die Verzögerung, so wie ich sie gewohnt bin, auf dem Boden. So, und jetzt kommt die ganze ABS-Geschichte dazu. Das heißt, ABS bedeutet, wir haben auf jeden Fall das Herzstück vom ABS, das ist das Gehirn, das ist die Steuereinheit. Die ist bei dem neuen System, beim Generation 2, was es im Übrigen ausschließlich fürs Smart System gibt, an der Gabel integriert, entweder direkt angeschraubt oder über einen Adapter. Und in diesem Steuergerät sitzt ein Ventil, was quasi auf und zu machen kann, was dann regelt, aber insbesondere werden hier alle Sensordaten erfasst. So, und jetzt fragst du dich, was für Sensordaten haben wir denn? Wir haben einmal natürlich einen Drucksensor. Das System erkennt, mit wie viel Druck zieht der Fahrer jetzt gerade an der Vorderradbremse. Und der sieht Geschwindigkeitssignale. Er sieht ein Geschwindigkeitssignal am Vorderrad und er sieht ein Geschwindigkeitssignal am Hinterrad. Und das sieht er deswegen, und das ist der Clou an der Sache, dass in der Bremsscheibe ein sogenanntes Tone Wheel ist. Das hat, kann man sich vorstellen wie so eine Lochscheibe, 56 mal belocht und gibt ein hochauflösendes Geschwindigkeitssignal. Und das Geschwindigkeitssignal wird von einem Sensor abgetastet, der heißt Hall-Sensor. Der erkennt immer so wie Licht und Schatten, wenn diese Ritzen von dieser Lochscheibe dran vorbeigehen, und kann dann eine ganz, ganz genaue Geschwindigkeitsinformation am Vorderrad und auch am Hinterrad bekommen. Und diese Signale, Geschwindigkeit Vorderrad und Geschwindigkeit Hinterrad und den Druck, den ich am Bremshebel quasi dann ausübe, da entscheidet dann quasi über diesen Algorithmus das System, mit welcher,
yes or no.
mit welcher Charakteristik ich zum Stand kommen will. Ne? Ich habe jetzt an einem E-Mountainbike auch verschiedene Modi. Ich habe dann Trail-Mode und ich habe einen Allroad-Mode und die haben unterschiedliche Charakteristika. Der wertet quasi dann diese Signale unterschiedlich aus.
Aber das ist ja verrückt, weil ich meine, bei der Entwicklung, um den das Ding bei Algorithmen ist ja, man muss die erstmal programmieren, indem man Daten sammelt. Das heißt, du bist erstmal auf einer Bergabstrecke auf Asphalt wahrscheinlich mit unwahrscheinlicher Geschwindigkeit von 90 km/h gefahren und hast eine unmögliche Bremsleistung reingegeben von maximal zu und hast dich fünfmal zerlegt, bevor der Algorithmus weiß, okay, das wollen wir nicht. Oder wie funktioniert das?
Ja, ganz so halsbrecherisch will man sich da natürlich nicht ranwachen.
Natürlich nicht. Das war natürlich eine Scherzfrage in dem Sinne. Aber trotzdem ist ja die Frage, wo legt man denn da die Grenze fest, dass man sagt, nee, das hier muss jetzt geregelt werden?
Das ist tatsächlich so. Das wird ausprobiert. Ne? Das wird dann auch auf Testparcouren, wo dann tatsächlich Vollvisierhelm und Auslieger dran sind und alles Mögliche. Ach. Um an diese Grenzen ranzukommen, um diese Grenzen zu verstehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Und dann sagt man irgendwie, jetzt meinetwegen ein von mir erfundener Wert, Bremsleistung 11 von 10 möglichen und 80 km/h machen wir nicht. Da sagt das System, okay, wir verstehen hier, der Fahrer, die Fahrerin möchte so schnell wie möglich zum Stand kommen. Das heißt aber, dass wir bei der Geschwindigkeit dem Nehmerkolben sagen, mach mal eine 9,5.
Ja, im Prinzip, ungefähr. Im Prinzip ist es so. Das ist so ein iteratives Vorgehen, dass man dann eben innerhalb der Grenzen einen realistischen Bremsvorgang hinbekommt. Also das ist ja so, dass die Anforderung die geht natürlich nicht von 90 km/h, aber die Anforderung ist eben die, von einer bestimmten Geschwindigkeit sicher auf null runterbremsen zu können. Mhm. Und das ist auch natürlich systemisch so ein bisschen limitiert, weil das hängt eben davon ab, wie viel Flüssigkeit ich im System zur Verfügung habe. Ja, ich habe eben mal eben erwähnt, dass Magura diesen MTC-Heber hat, der mehr Flüssigkeit hat, weil bei jedem Regelungsvorgang, bei jedem Druckabbau wird ein bisschen von der Flüssigkeit in so einen Ausgleichsbehälter gegeben. Irgendwann ist der dann quasi voll und dann weiß man aber, dass man bei einer Geschwindigkeit, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber 40 oder 45 auf jeden Fall auf Null runterbremsen kann, ohne wegzurutschen und ohne, dass das Hinterrad hochkommt.
Das heißt, der Ausgleichsbehälter puffert das sozusagen.
Genau, und in dem Moment, wo du den Bremshebel dann wieder leicht aufmachst, dann, also die Vorderradbremse, dann ist der innerhalb von 0, nix ist der dann wieder entleert und du kannst den nächsten Bremsvorgang starten. Also wenn du normales Bremsmodulationsverhalten hast, ist der ist nie voll.
Okay, also wir haben Geschwindigkeitssensoren, zwei Stück vorne hinten oder zwei Informationswege und wir haben die Bremskraft, den Wunsch, nenne ich ihn jetzt mal, weil die Bremsende greift ja erstmal rein und sagt hier, ich möchte jetzt von meinem System, dass ich total schnell zum Stand komme. Haben wir noch andere Sensoren, über die wir sprechen dürfen oder sind das nur sozusagen in Anführungsstrichen nur diese beiden Informationswege, die da stattfinden?
Also wir haben keinen Neigungssensor, so wie du eben vermutet hattest. Wir haben aber noch eine weitere Information. Und zwar, das ist die Bike-Geschwindigkeit an sich. Ja. Also stell dir einfach mal vor, du guckst dein Fahrrad von der Seite an und hast Geschwindigkeitssignal 1, das ist in der Mitte, in deiner Drive-Unit, das ist die Fahrradgeschwindigkeit, so wie wir sie kennen, so wie wir sie auch angegeben kriegen, letzten Endes, wenn wir kein ABS haben. Und dann hast du Geschwindigkeit 2, das ist die Geschwindigkeit am Vorderrad, und Geschwindigkeit 3, das ist die Geschwindigkeit am Hinterrad. Und dann hast du, wie gesagt, den Druck, der am Bremshebel ist. Und wenn du jetzt eine Bremsung machst, dann wird quasi die Änderung der Geschwindigkeit vom Vorderrad und die Änderung der Geschwindigkeit vom Hinterrad in Relation zu der letzten gemessenen Gesamtbike-Geschwindigkeit genommen. Und dann kannst du da jeden Rückschluss drauf ziehen, ob dein Hinterrad gerade hochkommt oder ob dein Vorderrad wegrutscht.
Jetzt habe ich ja sozusagen mir in vielen Jahren, ich fahre jetzt irgendwie seit 25 Jahren Mountainbike, habe ich mir sozusagen in meinen Fingerspitzen, der Zeigefingern, sind so spezielle Sensoren entstanden. Das sind meine Bremskraftsensoren. Jeder Mountainbiker, jede Mountainbikerin weiß, das sind empfindliche Tasterchen. Und darüber habe ich mir sozusagen das große Thema Dosierbarkeit erarbeitet. Wie ist das bei dem ABS-System? Kann ich da überhaupt noch dosieren oder dosiert das System alles für mich?
Das dosiert, im Grunde ist es genau, ist alles genau wie früher. Ich meine, stell dir jetzt mal vor, du bist mit dem Auto unterwegs und du fährst, dann machst du ja die Modulation mit deinem Fuß genauso wie vorher, außer du kommst in den absoluten Grenzbereich. Ne? Und so ist das ABS ja auch gedacht. Das heißt, das Assistenzsystem, das kommt erst in einem Worst Case zum Tragen. Und bis du
Ach so, da bist, ansonsten ist das auch aus. Also ist nicht aktiv.
Naja, das ist natürlich die ganze Zeit im Hintergrund aktiv, aber erst, wenn eben der Reiz kommt, dass das merkt, okay, jetzt wird's brenzlig, ich könnte wegrutschen oder mein Hinterrad kommt hoch.
Okay, ja. Gut. Jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, dass das System eher so aus dem Commuting-City-Tracking-Bereich kommt. Was für Anpassungen wurden denn jetzt mit Generation 2 für das Mountainbike-Thema vorgenommen? Oder Erweiterungen?
Zunächst war ein Gedanke im Raum, und zwar der Gedanke, tatsächlich das ABS schnell ans Mountainbike zu kriegen. Wenn ich jetzt City Tracking als Beispiel nehme, dann habe ich eigentlich wirklich in allererster Linie Stabilität und Sicherheit im Fokus. Und wenn ich jetzt aber performant mit dem Mountainbike auf dem Trail fahren möchte, dann kann ich nicht so großzügig regeln, dass meine Bremswege länger werden als die, die ich selbst als ungeübter Fahrer machen könnte. Mhm. Also war es jetzt die Aufgabe, rauszufinden, ob wir bei gewährleisteter Sicherheit das System so ausreizen können. Also wie gesagt, wir wollen immer noch sagen, das ist sicher, dass aber unsere Bremswege so kurz werden und unsere Performance am Trail mit beispielsweise auch mal Hinterrad versetzen, dass das so immer noch funktioniert, dass ich mit dem Mountainbike, mit der Trail-Applikation alles machen kann, wenn ich in einem Mountainbike-typischen Gelände unterwegs bin. Und das war nicht von Anfang an klar, ob man diese Sicherheit da gewährleisten kann oder ob man dann in Bereiche vorstößt, wo man vielleicht doch mal aus Versehen über den Lenker absteigen muss, weil das System nicht richtig regelt. Und das war eigentlich die große Kunst und die große Aufgabe. Und da war sich auch zu Anfang nicht jeder sicher, ob das denn klappen könnte. Und es war auch nicht ganz klar, dass wir das also wirklich eben mit dem Smart System und mit der Markteinführung im letzten Jahr auch direkt hinkriegen. Und da habe ich auch eine kleine Anekdote zu. Und jetzt kommt wieder der Klaus Fleischer vom der Bosch E-Bike CEO ins Spiel. Der ist nämlich auch faszinierter Mountainbiker, also wirklich Gold wert für die Firma, weil der weiß ganz genau, wovon er spricht, weil der kann auch wirklich alles machen. Und mit dem fahre ich einmal im Jahr auf Studienreise und der ist da nicht zimperlich und ist auch so ein Pfadfinder und neugierig und der sucht dann also wirklich immer die allerkrassesten Trails raus, die allerkrassesten Situationen und in dem einen Jahr, wo wir dann so weit waren, dass wir diesen ersten Versuch dieser Trail-Applikation fürs Mountainbike hatten, haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt Folgendes, wir bauen uns das jetzt ans Fahrrad und wir probieren jetzt einfach mal, ob wir unsere krasse Reise mit so einem Fahrrad, ob wir die machen können oder ob wir irgendwelche Probleme dadurch haben oder ob die Bremskraft nicht genug ist oder ob wir in gefährliche Situationen kommen. Wirklich mal, wir waren also selbst die Versuchskaninchen, kann man so sagen.
Habt ihr ein Backup dabei gehabt?
Ja, klar, ein Backup, weil wir wollten uns ja auch nicht unseren Urlaub vermiesen. Das Einzige wäre natürlich dann gewesen, wenn es jetzt nicht funktioniert hätte, und das habe ich jetzt schon mal weggenommen, es hat funktioniert, dass wir dann eben da dann Learning draus haben. Aber es hat tatsächlich funktioniert. Wir sind unterwegs gewesen auf unglaublichen Trails in Aosta, wo also wirklich kaum Mountainbiker unterwegs sind.
Sehr schöne Ecke.
Ja, geil, ganz tolle Mega-Ecke. Und es war so krass. Und wir waren also wirklich geflasht, dass dieses System funktioniert. Und ich kann mich genau erinnern, wir sind dann diesen einen Trail gefahren, da ging es runter, war ein Spitzkern. Und es war einfach nur krass. Und es hat alles gut funktioniert. Und wir haben also wirklich unsere, wir sind ja auch dann ansonsten auf entweder MT7, der Klaus oder ich auf E-Stop unterwegs. Es ging alles geil und wir waren weniger überfordert und es gab so viele Argumente, die uns dann die Augen geöffnet haben. Und dann haben wir dann auf dem Weg direkt dann die Ingenieure angerufen und haben das dann erzählt. Und das war, glaube ich, so ein Selbstbewusstseinspunkt, der dann dazu geführt hat, dass die nächsten Schritte ganz schnell gingen.
Und du hattest jetzt gesagt, das ist schon ein bisschen her. Wie lange hat es denn insgesamt gedauert, das ABS zu entwickeln zur Marktreife, so grob?
Generell, ich bin mit an Bord gekommen 2016, was da im Vorfeld gelaufen ist. Wie lange, kann ich dir nicht sagen. Und dann kam, weiß ich nicht was, 18, Generation 1 auf den Tisch und im letzten Jahr vor der Eurobike wurde dann Generation 2 mit Smart System vorgestellt.
Jetzt hast du gerade erwähnt, dass das Hinterradversetzen ja beim Mountainbiken schon mal ein wichtiges Thema ist. Wie funktioniert das denn beim ABS dann? Weil eigentlich ist ja dieses sozusagen Schwerpunkt über das Vorderrad weiter zu positionieren, damit auch so ein bisschen mit dem ABS so ein bisschen unerwünscht. Wie funktioniert das beim ABS-System? Da gibt es ja diesen Trail-Mode, der das sozusagen kompensiert, so ein Stück weit.
Also der Trail-Mode ist, wie der Name schon sagt, der Trail-Mode. Und jetzt mussten wir halt gucken, wie sensibel man die Hinterradabheberegelung programmiert, dass es noch zugelassen wird, dass das Hinterrad irgendwie hochkommt, aber eben, dass man nicht über den Lenker geht. Und in dem Moment, wo ich jetzt fahre und meine Vorderradbremse ziehe und im gleichen Moment blitzartig nach vorne oben gehe und das Hinterrad im ersten Moment leicht wird, kommt es mit hoch. Mhm. Und jetzt hängt es quasi von meiner Fahrtechnik ab, wie explosiv ich das jetzt zulasse und nicht. Da muss man sich so ein bisschen rantasten. Das ist natürlich eine andere Dosierung, als du sie mit deiner MT7 hättest. Weil wenn du mit deiner MT7 so blitzartig nach vorne gehen würdest, dann würdest du auch blitzartig nach vorne gehen. das ist weniger ausgeprägt, aber einmal dran gewöhnt, kannst du jede Spitzkehre so fahren, dass das eben auch funktioniert. Alle Geschwindigkeiten unter 6 km/h im Übrigen, damit ich das jetzt nicht vergesse, werden wirklich nicht geregelt. Das heißt, wenn ich ganz langsam in eine Spitzkehre reinrolle und ich bin unter 6 km/h, dann kann ich also ganz normal auch aus dem Stand mein Hinterrad versetzen, und wenn ich über 6 km/h meinen Bremsvorgang beginne, dann würde ich quasi mein Hinterrad anlupfen oder auch versetzen und würde dann auf dem Vorderrad so lange weiterrollen, bis ich meine Vorderradbremse loslasse oder bis die Regelung dann passiert.
Also ich wollte gerade fragen, weil wenn es keinen Neigungssensor gibt, dann muss das ja irgendwie, dieses Hinterrad anheben, muss dann ja irgendwie über die Geschwindigkeit geregelt sein. Also das ist 6 km/h dann die Grenze?
Also unter 6 km/h regelt gar nichts. Und alles, was schneller ist als 6 km/h, da regelt's. Aber wenn ich jetzt die Regelung quasi zum Beispiel bei 7 km/h oder bei 8 km/h anfange, dann würde es aber auch bis 0 runter regeln. Aber wenn ich eben bei 6 anfange oder drunter, dann kann auch nichts mehr passieren. Dann ist man so langsam, dann ist alles gut.
Weil ihr festgestellt habt, dass man sozusagen ab 6 km/h über den Lenker gehen kann und alles, was da drunter ist, eher nicht.
Genau, da hat auch jemand mal den Grenzwert so festgelegt.
Ah ja, spannend. Aha. Und wie viel Strom konsumiert dieses System? Also macht sich das bemerkbar in einer abnehmenden Akkuleistung, oder ist das im Vergleich zum Motor hinfällig sozusagen?
Das kannst du komplett vernachlässigen. Das ist so wenig Strom, der da gezogen wird. Also da geht also so gut wie überhaupt gar keine Reichweite flöten.
Jetzt denkt man ja so gemeinhin, dass der Bremsweg durch ein ABS-System länger wird. Jetzt hast du vorhin aber gesagt, die Bremswege werden kürzer. Das liegt daran, dass das Bremssystem den Schlupf kontrolliert, oder ist das eine falsche These? Ich rate so ein bisschen, weil ich versuche, das System zu verstehen.
Ich merke das, die Frage ist schon gut. Also, wo fange ich an? Stellst du dir vor, du fährst das erste Mal auf so einem Fahrrad.
Ist lange her.
Auf so einem ABS-Fahrrad. Und ich würde dir das jetzt erklären. Dann würde ich sagen, pass mal auf, Christian, jetzt schalt mal das ABS ganz aus und taste dich einmal ganz kurz an die Basisbremse dran. Krieg jetzt mal ein Gefühl dafür, was diese Magura-Bremse da jetzt mit der 220er Scheibe am Vorderrad, wie viel Verzögerung, wie viel bietet mir die auf Asphalt und das Ganze natürlich auf Schotter. Und wichtig ist natürlich auch die Kombination beider Bremsen. Ja, also man versucht nicht immer nur zu gucken, was am Vorderrad passiert, sondern man ganz normales Bremsverhalten. Und wenn du das dann ausprobiert hast, dann kannst du dir zum Beispiel mal so ein paar Linien setzen und sagen, du fährst jetzt einfach mal mit 25 km/h, das ist immer das Einfachste mit dem E-Bike, weil das ist also die maximale Geschwindigkeit in der Ebene, die der Motor unterstützt. und versuchst da einfach mal eine richtig schön kurze Bremsung zu machen, sowohl auf Asphalt als auch auf Schotter. Und dann kriegst du ein Gefühl dafür und dann kriegst du diese brachiale Verzögerung mit, die diese Bremse kann. Und dann anschließend schaltest du dein ABS mal ein. Mhm. Und wenn du das ABS dann einschaltest, dann wirst du unter Umständen im ersten Moment, je nachdem, was für Untergrund du hast, das Gefühl haben, dass deine Verzögerung nicht so ein hart geworfener Anker ist, wie das, was du vorher initial mit dem System ohne aktiviertes ABS gemacht hast. Mhm. Aber du musst die Bremse wieder loslassen, weil ansonsten gehst du ja über den Lenker oder ansonsten rutscht dir dein Vorderrad weg. Und das passiert mit dem ABS quasi automatisch, weil du eine Schlupferkennung hast. Mhm. Und wenn wir jetzt wieder zugrunde legen, Fahrphysik, dass die meisten Kräfte übers Vorderrad abgebremst werden, viel mehr als übers Hinterrad, dann hängt es davon ab, wie viel Druck auf deinem Vorderrad ist, um möglichst wenig Schlupf am Vorderrad zu haben, um maximale Verzögerung zu haben. Ja. Das macht das System automatisch. Und dann wirst du dir denken, und deswegen komme ich nochmal auf den Punkt, denkst du, jetzt auf Schotter, was ist das denn? Das verzögert ja gefühlt im Moment gar nicht so doll wie ohne ABS. Und am Ende hast du den gleichen Bremsweg oder einen kürzeren Bremsweg, weil du ja voll die Bremse durchziehen kannst und die maximale Bremsperformance regelt dein ABS. Und je weiter du, das ist auch eine ganz wichtige fahrtechnische Geschichte, je weiter du mit deinem Gewicht in der Mitte des Fahrrades bist, beziehungsweise eben auch über dem Vorderrad, sodass eben in dem Moment des Neigens beim Betätigen der Vorderradbremse Druck auf dem Vorderrad ist, desto kürzer kannst du diesen Bremsweg noch machen. Das kann das ABS definitiv besser als 95% aller Biker tatsächlich.
Jetzt habe ich irgendwie so ein bisschen im Kopf so eine Schreckbremsung, die wir ja vorhin auch schon bei Achtung, ein Hund springt auf den Trail irgendwie diskutiert hatten. So, also viele Leute, die ich kenne und ich auch, versuchen in so einer Situation, wo man plötzlich zum Stand kommen muss, das Rad halt so quer zu legen und mit beiden Reifen halt dieses, ich weiß, so zu driften nennt man es, glaube ich, ja. Es gibt ja für alles einen coolen Ausdruck im Mountainbike-Bereich. Und das ist dann auch, habt ihr das ausgerechnet oder ausprobiert, ob das auch sozusagen einen kürzeren Bremsweg als ein Drift hätte?
Also der Drift wird in aller Regel einen längeren Bremsweg brauchen oder haben, als gut kontrollierte Räder, weil alles, was blockiert, hat nicht so eine hohe Verzögerung wie ein ordentlich gebremstes und geregeltes Rad mit einem guten Reifen etc.
Und bei diesen ganzen Tests, ihr müsst ja extrem viel getestet haben, weil so ein System auf den Markt zu bringen, ist ja auch mit Sicherheitsanforderungen verbunden. Gibt's da Normen, die man erfüllen muss, wenn man so ein System auf den Markt bringt? Oder ich habe mal gehört, Fahrradbremse ist Fahrradbremse. Letztlich kann jeder irgendwie an einen Gegenstand dran schreiben, es ist eine Fahrradbremse. Es gibt keine verbindlichen Normen oder gibt's da Normen? Weil in dem Moment, wo man jetzt sozusagen das Bremssystem Fahrradbremse manipuliert, werden ja vielleicht auch irgendwelche neuen Richtlinien eingreifen.
Also die Richtlinien, die für ABS, ich weiß gar nicht genau, was hundertprozentig niedergeschrieben ist, aber eins ist zum Beispiel, dass du gewährleisten musst, von einer bestimmten Geschwindigkeit auf null runterbremsen zu können. Wie gesagt, ich habe vorhin mal gesagt 40 oder 45, ich weiß es gerade echt nicht. Innerhalb von dieser Geschwindigkeit, ohne dass das System seinen Ausgleichsbehälter voll hat sozusagen und nicht mehr regelt, zum Stehen zu kommen. Das ist das, was ich dazu weiß.
Und die Testphase, wie oft wie oft ist denn das System kaputt gegangen am Anfang? Also wie viele Testzyklen gab es da, bevor das stand, so wie es jetzt auf den Markt gekommen ist?
Das Generation 2 Trail-Modus oder
generell? Generell, also ABS generell, was, also klar hast du jetzt keine Zahl parat, aber so, also waren das fünf Prototypen oder 50?
Keine 50. Also das hat von Anfang an hat das äußerst performant funktioniert.
Ach ja, weil es ja auch vom Motorrad übernommen werden konnte, so ein bisschen, ne?
Ja, genau. Also da ist ja schon ganz viel Erfahrung mitgebracht worden. Also wenn man das jetzt hätte von null machen müssen, dann hätte die Welt wahrscheinlich anders ausgesehen. Aber ich habe da nie wirklich Probleme mit gehabt. Also ausfallen bedeutet ja, dass ich quasi in der Testfahrt bin und dass es ausfällt, ich das nicht sehe und dass ich mich dann auf die Nase lege. Aber auch das passiert überhaupt gar nicht, weil da ist eben auch vom Motorrad und vom Automotive ein Sicherheitskonzept mit in der ganzen Geschichte drin, weil wir in der Remote von einem Smart System Bike eine und auch im Display im Übrigen eine Sicherheitsleuchte haben, die genauso wie die Kontrolllampen im Auto. Wenn du jetzt dein Fahrrad anmachst und ist die an, dann leuchtet die sowohl in der Remote als auch im Display. Und in dem Moment, wo du losfährst, die ersten 75 Zentimeter oder so, erkennt das System, dass ABS aktiv ist, dass alle Sensoren aktiv sind und dann geht das aus. Und wenn das dann aus ist, dann kannst du dich auch darauf verlassen, dass es gut funktioniert. Das ist unglaublich robust und stabil.
Lass uns noch ein bisschen über das Thema Smart System sprechen. Das ist ja das, ich nenne es jetzt mal Ökosystem der Bosch-Antriebe, in dem das alles zusammenläuft. Wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, korrigiere mich bitte, wenn es falsch ist. Aber die Head Unit, also sozusagen der Computer, der an dem E-Bike dran ist, da würde mich interessieren, sammelt der Daten über mein Bremsverhalten und kann ich das, was kann der lernen? Also ist das quasi eine KI, die, wo ich hinterher sagen kann, nee, ich habe festgestellt, dass es mir irgendwie, ich möchte lieber, dass der erst bei 7 km/h eingreift und nicht bei ab 6 aufwärts. Oder ja, ist das programmiert und erstmal unveränderlich, dieses Bremsverhalten?
Das ist programmiert und unveränderlich. Das ist, das ist vorgegeben. Was in der Zukunft irgendwann da mal passiert, das wird man sehen. Aber ich glaube nicht, dass das KI-mäßig, also das wäre dann ja quasi so, dass das System erkennen müsste, wie gut ich als Fahrer immer meine Bremsvorgänge mache und mir dann irgendwann erlauben, machen wir deine Regelung mal ein bisschen anders. Nee, das glaube ich nicht, dass es sowas grundsätzlich mal geben wird. Was es natürlich gibt, ist eine gewisse Statistik von dem ganzen System. Soll ich noch mal was zum Smart System erklären, weil es kommen immer wieder Fragen zum Smart System und keiner kann sich so richtig vorstellen, was das eigentlich ist. Wurde ja auch im letzten Jahr vorgestellt. Und für die meisten war das dann so unspektakulär. Was ist das denn? Mhm. Da ist wieder ein CX-Motor da drunter und ja, gibt nur eine Batterie und gibt ja eigentlich noch gar nichts. Und was man eben verstehen muss, ist, dass das smarte System eine komplette Neuaufsetzung ist, was die Fahrregler betrifft. Alles ist connected. Es läuft alles unter dem Deckmantel Connectivity, das Gesamtsystem für alles mit einer Cloud im Hintergrund. Das Herzstück vom Smart System ist die App, das ist die Flow-App, die alles koordiniert, mit der du alles machen kannst, mit der du jetzt dann auch Software-Update selber machen kannst, Software-Update over the air, mit dem du viele Informationen kriegst, mit dem du dein E-Bike locken kannst, mit dem du unglaublich viele Sachen machen kannst, mit dem du in Zukunft alle Drive-Units und alle Bremssysteme und was auch immer es geben wird, in diesem einen Ökosystem sozusagen vereinst und als Interface quasi diese Flow-App hast. Und beim ABS jetzt zum Beispiel ist es so, weiß gar nicht, ob man das so nennen kann, aber da hast du die Möglichkeit, als Gamification zum Beispiel die Länge deines Bremswegs abzulesen. Ja? Mhm. Und da ist es natürlich auch nicht auszuschließen, dass da in Zukunft noch mehr Informationen über solche Kanäle gespielt werden. Das, was das dann ist, sehen wir dann. Aber grundsätzlich alles vereint, alles wie so ein Smart System ist ein, ich sage immer so gerne, Smart System stellst du dir vor wie so einen komplett neuen Acker und ein Stück Grund mit der besten Erde und dem besten Dünger und da kommen dann in der nächsten Zeit, ploppen da irgendwelche Motorkonzepte, Batteriekonzepte, Bremskonzepte, künstliche Intelligenzkonzepte, keine Ahnung, alles, was man sich so vorstellen kann, raus. Mhm. Und das wird dann alles so langfristig für sich wie so ein Baukasten super für die Hersteller kombinierbar sein, sodass dann also jeder Fahrradfahrer die Möglichkeit hat, so das beste Fahrrad für ihn rauszusuchen und alles funktioniert nach dem gleichen System. Eigentlich geil.
Sicherheit ist ja ein wichtiges Thema beim Thema ABS. Das Smart System, kann das auch Stürze erkennen oder ist das irgendwie angedacht?
Ja, kann's jetzt schon, ja.
Ah ja.
Crash Detection und eben wenn das Fahrrad geklaut wird und da ist eben ganz, ganz viel mit möglich und je mehr Sensorik im Laufe der nächsten Evolutionsstufen da reinkommt, desto mehr wird das auch können.
Das heißt, das Fahrrad wird mir künftig auch am Freitagabend sagen, ey, normalerweise fährst du samstags eine Tour, ich bin aber nur bei 35%, lad mich bitte nochmal auf oder lädt es sich dann sowieso schon selbst auf?
Stellst du jetzt gerade so eine Induktionsmatte vor, wo du dann drauffahren kannst, dass sich das lädt? Das wäre geil.
Das wäre großartig, ja.
Gute Idee, ja. Direkt mal Erfindungsmeldung.
Genau. Ideen gibt's jede Menge. Ich habe noch eine Frage zum Thema, ich habe noch so ein, zwei Fragen. Du hattest vorhin das Thema Untergründe angesprochen. Erkennt das System Untergründe über eine, oder man könnte ja jetzt, wenn man so ein bisschen herumfabuliert, sich auch überlegen, naja, es gibt eine Federgabel, vielleicht kann die Federgabel ja dem System auch sagen, ich bin hier gerade in einem groben Untergrund und hier kommen viele Schläge, bitte verhalte dich so und so. Oder ist das egal eigentlich?
Also grundsätzlich ist natürlich nichts undenkbar, aber die Untergrunderkennung, die passiert in allererster Linie eben über den Schlupf. Und der Schlupf beziehungsweise der Grip, der wird einfach über die Art der Geschwindigkeitsveränderung am Vorder- und am Hinterrad erkannt. Also das ist relativ eindeutig und das geht so unglaublich. Bist du schon mal gefahren eigentlich?
Ich bin selbst noch nicht gefahren, deshalb stelle ich auch so unbedarfte Fragen.
Ja, das geht so unglaublich schnell. Jetzt stell dir einfach mal vor, du fährst jetzt und fängst deine Bremsung, du willst von Schotter auf Asphalt bremsen. Und auf den letzten 50 Zentimeter Asphalt ziehst du voll den Anker. Du ziehst einfach schreckbremsungstechnisch beide Bremsen, während du mittig im Bike stehst. Du ziehst beide Bremsen. Das heißt, dein Vorderrad hat etwa 50 Zentimeter Zeit, bis es auf dem Asphalt ist. Und dann anschließend ändert sich ja sofort die Schlupfwelt. Das heißt, von No Grip zu kompletten Grip. Das heißt, erst hast du das Problem, dass das Vorderrad nicht wegrutschen kann. Und 50 Zentimeter oder innerhalb von kürzester Zeit ist das Kriterium, dass du über den Lenker gehen würdest. Und das macht das so unglaublich schnell. Das kannst du dir nicht vorstellen. Mhm. Oder, was auch der totale Wahnsinn ist, das haben wir bei unseren Vorstellungsfahrten im Vorfeld des Launches gemacht. Wir haben dann die Journalisten gebeten, sich einfach mal zu trauen, einen kleinen Sprung zu machen und etwas Airtime zu genießen, um dann in der Luft beide Bremsen gleichzeitig zu ziehen und wie so ein Oberstümper mit beiden Bremsen gezogen in der Luft voll zu landen. Und selbst das bremst komplett stabil runter. Das heißt, deine Frage ist damit beantwortet. Selbst in solchen Szenarien erkennt das sofort, dass der Untergrund, hier rutscht entweder mein Vorderrad weg oder ich gehe über den Lenker. Es ist schneller, als ein normaler Mensch denken kann, vor allem als ein normaler Mensch im Stress denken kann. Somit gibt's halt, ja.
Ich meine, selbst wenn man auch irgendwie dem Thema noch mehr Elektronik so ein bisschen skeptisch gegenübersteht, was mir ja gerne nachgesagt wird, man muss ja schon sagen, dass das Brems- und Fahrverhalten eines E-Mountainbikes ein völlig anderes ist, als eines Mountainbikes ohne Motor, und sich das Rad ja auch beim Bremsen einfach anders verhält. Deshalb erscheint es mir schon total sinnvoll, dass es das da gibt. Wie ist es, wenn man jetzt so, fährst du noch ohne Motor und fällt dir das schwer, sich dann umzugewöhnen auf ein analog, also ein Rad ohne Motor, ich nenne es jetzt einfach mal analog oder Biobike, sagt man ja. Musst du dich da eingewöhnen oder
meinst du jetzt generell,
greifst du da
generell das E-Bike oder wegen der Bremsen?
Nee, wenn du jetzt von deinem E-Mountainbike mit ABS auf ein Biobike ohne ABS umsteigst, gehst du da die ersten 2 Meter erstmal 5 mal über den Lenker oder weißt du, ah, Achtung, Achtung, hier ist jetzt keine Regelung drin?
Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt, den du da ansprichst. War letztens mal so eine Aktion, wo ich dann 2 Wochen am Stück nur mit ABS durch die Gegend gefahren bin und dann anschließend das Fahrrad dann noch wieder abgegeben habe und dann auf mein, das ist nicht mal ein Biobike, das war ein anderes E-Bike, wo kein ABS montiert war. Und dann habe ich mich im ersten Moment doch schon erschrocken, weil ich mich so an diese Sicherheit, an diese super safe, dauernde Modulation der Vorderradbremse gewöhnt habe, sodass ich halt mich dann wieder neu eingewöhnen musste. Das dauert natürlich nicht lange mit der ganzen Erfahrung, die ich habe, dass es im Gehirn da einen Klick macht und dass ich dann umschalte. Aber im gleichen Moment habe ich mir meinen ABS sofort wieder zurückgewünscht, weil ich einfach mit einer regelnden Bremse, die mir auf dem Trail alle Möglichkeiten gibt, meine Fahrtechnik viel besser genießen kann, weil ich einfach nicht so viel Konzentrationsenergie in das Thema reingeben muss. Und Thema Fahrtechnik, wenn wir da noch Zeit für haben, das ist, glaube ich, ein ganz großer Segen, der jetzt auf die Menschheit und auf die Mountainbike-Gemeinde zukommt, die ABS vielen Leuten ermöglicht. Soll ich dir sagen, warum?
Bitte sehr. Wenn du schon so fragst, dann...
Ja, weil wir sprachen vorhin von den Bremswegen und die sind davon abhängig, wie viel Druck am Vorderrad ist, weil das Vorderrad meistens regelt. Viele Mountainbiker, vor allem die nicht so erfahrenen, die sind tendenziell relativ weit hinten, weil sie Angst haben vor dem Bremsen. Und deswegen hängen die wie Affe auf Schleifstein über dem Hinterrad. Es ist kaum Druck am Vorderrad. Das heißt, einmal ist die Bremsperformance nicht gut, egal ob es jetzt ABS ist oder ein nicht geregeltes System. Aber zum anderen können die Leute auch gar nicht vernünftige Fahrtechnik machen, weil sie ihre körpereigenen Federwege gar nicht nutzen können. Ja, meine Grundposition, Aktivposition in der Mitte des Fahrrades, mein körpereigener Federweg, meine Arme, meine Beine, die kann ich ja dann nur nutzen, wenn ich sie wirklich wie eine Federung benutze. Ja, ich gehe ein bisschen in die Winkel, stelle meinen körpereigenen Sack ein. Und was dann das Fahrrad unter mir macht und wie ich das mit meinem Arm und Bein steuere, das ist die Fahrtechnik, die dann wiederum die Überforderungsschwelle nach unten korrigiert und ich bin sicherer, weniger überfordert, mehr im Flow. Und ich glaube, in diesem Genuss, so Mountainbike fahren zu können, kommen viele Leute erst durch das ABS.
Also macht das ABS letztlich, erschließt man sich dadurch auch neue Märkte, neue Gruppen an Fahrern und Fahrerinnen, die mit dem E-Bike sozusagen auch in den Sport erst reinkommen?
Ja, einmal das, da bin ich fest von überzeugt, aber eben auch die Leute, die, wenn du jetzt Fahrtechniktraining machst und du siehst ja, ob die Leute ängstlich sind oder ob du was machen kannst und die haben halt einfach Angst vor der Vorderradbremse. Und diese Leute wirst du eben auch davon überzeugen können. Und wenn dann die Gesamtheit der Menschen so sieht, oh wow, die Bremswege, die sind ja spektakulär kurz, dann glaube ich sogar, dass wir einmal die Masse an Mountainbikern kriegen, zu besseren Fahrtechnikern machen. Und ich glaube sogar auch, dass wir auf kurz oder lang in E-Bike-Formaten, wo ABS-Systeme dran sind, Gewinner oder Podiumsplätze sehen, wo die ihre extra 100 Sekunden aus der neuen Bremsperformance holen.
Das wollte ich gerade fragen. Bei E-Mountainbike-Rennen, glaubst du, das macht schneller in Summe?
Boah, Wenn du später sicher bremst, bist du länger schnell.
Später bremst, kürzer bremst, richtig,
Ne?
ja.
Und dann
Ja, ergibt Sinn.
wird jetzt die Evolution der Leute, die das lernen und möglicherweise irgendwelche neuen Systeme, die es möglicherweise irgendwann mal geben wird, das sicher auf die Spitze treiben und dass die Technologie da extrem schneller denken kann als so ein Gehirn. Das kann man auch sehen und messen. Also ich glaube daran, dass das auch den Rennsport revolutionieren könnte.
Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob es das tun wird. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick geschaffen. Oder möchtest du noch was hinzufügen? Also, ich habe alle Fragen beantwortet bekommen. Ich würde dir jetzt einfach danken.
Ich glaube, ich habe die meisten Botschaften auch aus. Aber lass mich noch ganz kurz eine Sache erwähnen. Fällt mir gerade ein,
Ja.
wo wir gerade bei Rennen sind. Der Produktmanager bei Bosch E-Bike Systems, heißt Daniel Klemme, der ist mit dem ABS-System tatsächlich E-Bike-Weltmeister bei der E-Bike-Weltmeisterschaft in Ischgl letztes Jahr geworden.
Und
Handschuhe.
das war einfach so, das ging so durch, da musste man nicht das irgendwie, also das war sozusagen direkt zugelassen als System. Ich meine, bei diesen ganzen Rennen sind ja immer die Fragen, wie schwer muss es sein, was für ein Motor und so weiter. Das war einfach sozusagen möglich.
Ja, das ist ja noch nicht reglementiert. Das Einzige, was reglementiert ist, ist, dass, ehrlich gesagt, bei den Gefahren im Mountainbikesport, bei den Unfällen etc., würde es mich auch sehr, sehr, sehr wundern, wenn man da reglementieren würde. Reglementierungen sind gut und sind total wichtig, dass du dieses fürchterliche E-Bike-Tuning, dass die Fahrräder schneller als 25 km/h fahren und den Status Pedelec in Gefahr bringen und dann auch noch weitere Unfälle mit sich bringen würden. Sowas muss reglementiert werden. Das finde ich gut, aber bei der Bremse sehe ich das nicht. Da sehe ich eben Potenzial in Performance und in Sicherheit.
Wunderbar, dann danke ich dir für deine Expertise und deine gesamten Auskünfte zum Thema ABS. Vielen Dank. Bin gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Und ja, sage den Zuhörern, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte direkt hier auf der Seite, wo ihr ihn gehört habt. Findet uns bei Spotify, Apple, Amazon und Co. überall, wo man Podcasts hören kann. Kauft euch das Mountainbike-Magazin. Wir sind der Mountainbike-Podcast. Das ist das orange Magazin. Ihr findet es am Kiosk oder ihr könnt es euch per Abo nach Hause bestellen lassen. Ja, folgt uns auch auf Facebook, Instagram und Co. Und schreibt uns eine Mail an podcast@mountainbikemagazin.de, wenn euch der Podcast gefallen hat. Und ich mache jetzt mal einen neuen Aufruf. Schickt uns doch mal Ideen, was man noch alles an verrückten Ideen oder nicht so verrückten Ideen oder tollen Ideen an einem System per Elektronik, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, KI etc., was man da alles realisieren könnte. Wir nehmen das dann auf und veröffentlichen die 10 besten Ideen in unserem Magazin. Ja, vielen Dank euch fürs Zuhören. Dir, Stefan, nochmal vielen Dank für deine gesamten Auskünfte.
Ich danke dir.
Und bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, alles ist fahrbar, auch mit einem ABS-System am Rad. In diesem Sinne, tschüss.
Ciao, ciao.
Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.